Gemeinde, liebe Gäste, liebe Hörende. Der Text für die heutige Predigt steht im 1. Korinther Kapitel 13, das sogenannte Hohelied der Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und sogar der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine gellende Zimbel. Und wenn ich prophetisch reden kann und alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis und allen Glauben habe, sogar, dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz, mein ganzes Vermögen an die Armen verschenken würde und wenn ich mein Leib, mein Leben hingebe, damit ich mich rühmen kann, aber keine Liebe habe, so nützt mir das überhaupt nicht. Das waren die drei einleitenden Verse und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text. Die Liebe ist langmütig. Gütig ist die Liebe. Sie ist nicht gierig. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht ihr eigenes. Sie lässt sich nicht reizen oder erbittern. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich mit an der Wahrheit. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erduldet sie. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe vergeht niemals. Ein richtig schöner Bibeltext, das Hohelied der Liebe. Und nicht umsonst ist es ein beliebter Predigttext für Trauungen. Obwohl Paulus hat ihn nicht dafür verfasst. Aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Im Text wird eine Liebe beschrieben, die eigentlich nicht von dieser Welt ist. Es ist von einer Liebe die Rede, nach der wir uns wohl letztlich alle sehnen, aber die wir selber nicht so richtig hinkriegen. Schauen wir uns den Text mal etwas gründlicher an, wovon da die Rede ist, was er eigentlich und das vom griechischen Urtext her auch meint. Die Liebe ist langmütig. Das heißt, sie ist weitherzig, hat ein weites Herz und sie ist geduldig. Sie kann warten. Sie lässt sich Zeit. Sie ist ausdauernd. Sie bewahrt die Ruhe. Sie hat einen langen Atem. Sie ist beständig. Und sie lässt sich nicht beirren oder verunsichern. Weiter, gütig ist die Liebe. Das heißt, sie ist freundlich, voller Wohlwollen, voller Güte. Sie ist entgegenkommend. Sie meint es gut mit ihrem Gegenüber Sie nimmt den anderen freundlich auf und schützt ihn und sorgt für ihn wie für einen Gastgeber. Weiter, sie ist nicht gierig. Das heißt, sie ist nicht wetteifernd. Sie will keinen Wettbewerb. Sie will nicht besser sein als andere. Sie geht nicht in Konkurrenz. Sie ist nicht neidisch und eifersüchtig, süchtig. Sie eifert nicht. Weiter, die Liebe prahlt nicht. Das heißt, sie gibt nicht an, sie tut nicht groß, sie übertreibt nicht, sie schneidet nicht auf. Aber auch, sie treibt nicht Mutwillen, das heißt also absichtliche Boshaftigkeit oder Willkür. Weiter, sie bläht sich nicht auf, sie plustert sich nicht auf, sie spult sich nicht auf, sie steigert sich nicht in etwas hinein. Sie regt sich nicht auf. Sie schnaubt nicht vor Wut oder Entrüstung. Sie lässt das Blut nicht aufwallen oder aufkochen. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie verhält sich nicht ungehörig, hässlich, ausfallend, frech. Sie benimmt sich, sie zeigt Würde. Weiter, sie sucht nicht ihr eigenes. Das heißt, sie sucht nicht das Ihre, das von sich selber oder das für sich selber. Sie sucht nicht ihren Vorteil. Sie ist nicht selbstsüchtig, nicht egoistisch. Sie denkt nicht, Klammer auf, nur, Klammer zu, an sich selber. Sie ist nicht auf sich selbst bezogen. Martin Luther hat an dieser Stelle von dem sogenannten in sich gekrümmten Menschen gesprochen. Der Mensch, der nur immer sich selber meint, der immer nur bei sich selber ankommt. Das moderne Wort heute heißt Narzissmus. Weiter, sie lässt sich nicht reizen, erbittern. Sie wird nicht zornig. Sie verbittert nicht. Sie verschärft nichts. Und sie schnappt nicht ein. Sie bleibt zugänglich. Sie macht nicht dicht. Sie bleibt erreichbar. Weiter, sie rechnet das Böse nicht an. Sie trägt das Böse nicht nach und will sich nicht rächen. Sie denkt nichts Böses. Sie denkt nicht an Vergeltung, so nach dem Motto, das wirst du mir büßen. Oder das hast du nicht umsonst gemacht. Oder das kommt dir noch teuer zu stehen. Oder das wirst du noch bereuen. Weiter, sie freut sich nicht über Unrecht. Auch Schadenfreude ist ihr fremd. Aber sie freut sich mit der Wahrheit. Das, was wahr ist, muss sein dürfen. Wir dürfen die Realität nicht verbiegen oder ignorieren oder schönfärben oder schlechtreden oder verleugnen, verdrängen, tabuisieren. Nur wenn wir die Wirklichkeit, die Wahrheit gelten lassen und auch annehmen, unsere Wahrheit, unsere Wirklichkeit, so wie sie ist, nur dann können wir sie auch verändern. Nur wenn wir unsere Wahrheit als Menschen anerkennen, kann Gott uns auch wirklich helfen. In Johannes 8, Vers 32 steht der schöne Satz, die Wahrheit wird uns frei machen. Und schließlich, alles erträgt sie, alles bedeckt sie und schützt sie, alles glaubt sie, allem vertraut sie, alles hofft, alles erhofft sie, alles erwartet sie, sie ist offen für das, was da kommt. Alles erduldet sie, alles hält sie aus, alles wagt sie, alles nimmt sie auf sich, sie hält allem stand. Und schließlich, die Liebe hört niemals auf, sie vergeht niemals. Das heißt aber auch, sie geht nie in die Irre und sie geht nie in die Knie. Sie macht auch keine Fehler, sie verliert nicht ihre Gültigkeit. Sie ist wertbeständig, sie hat bleibenden Wert. Modern gesprochen heißt das, sie ist nachhaltig. So viel nochmal zum Text. Interessant ist, dass hier eine Liebe beschrieben wird in der Aussageform, also im Indikativ für die Deutschen, und nicht in der Befehlsform, nicht im Imperativ. Hier wird kein Forderungskatalog aufgestellt nach dem Motto: Los, gebt euch Mühe, strengt euch an, reißt euch ordentlich zusammen, macht als Christen eine gute Figur, verhaltet euch christlich sittlich. Hier wird nicht moralisiert. Unser Text ist auch kein Tugendkatalog. Aber was dann? Was ist er dann? Um unseren Text in 1. Korinther 13 zu verstehen, ist das Kapitel 12, also das vorhergehende Kapitel, wichtig. Paulus beginnt seine Ausführung in Kapitel 12, indem er schreibt: Was aber die Geistesgaben betrifft, Brüder, und ich ergänze, und Schwestern, so will ich nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Und er kommt dann auf die Gnadengaben zu sprechen, die Charismata, und betont, dass hinter allen Gnadengaben ein Geist steht. Und hinter allen Diensten, im griechischen Wort steht Diakonie, hinter allen Diensten ein Herr steht. Und hinter allen Kraftwirkungen, im griechischen steht Energemata, wir hören da Energie raus, also hinter allen Kraftwirkungen steht derselbe Gott, der alles in allem bewirkt. Das heißt, nicht wir sind die Wirkenden, sondern Gott. Wir können nichts aus uns selber tun. Gott setzt uns ein zu unserem Dienst für die Gemeinde als Leib Christi. Jeder hat seine Aufgabe, seine Funktion als Glied an diesem Leib, aber alle unsere Fähigkeiten sind von Gott gegeben, sind Geschenk Gottes. Wir können uns nur beschenken lassen. Ohne Gott sind wir saft- und kraftlos. Soweit Paulus zu den Geistesgaben oder Gaben Gottes in Kapitel 12. Und dann schließt Paulus diese Ausführungen am Ende von Kapitel 12 mit einer erstaunlichen Bemerkung. Er schreibt: Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Man könnte auch sagen, einen Weg über alle Maßen zeige ich euch. Also einen Weg über die Gnadengaben hinaus. Und was ist dieser Weg? Das ist der Weg der Liebe. Das Kapitel 13. Nur, was für die Geistesgaben gilt, gilt eben auch für die Liebe, nämlich auch sie ist ein Geschenk Gottes. Das, was wir in unserem Text über die Liebe lesen, hat eine Voraussetzung, eine Ursache, eine Wirkkraft, und die ist Gott selber. Im Johannesbrief, im 4. Kapitel, Vers 8 und Vers 16, lesen wir zweimal: Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Sein Weg mit uns Menschen ist von seiner Liebe geprägt. Da lesen wir im Johannesevangelium 3, Vers 16 eine ganz bekannte Bibelstelle: So sehr hat Gott die Welt geliebt, das heißt also seine ganze Schöpfung, dass er seinen einzig geborenen Sohn, Jesus von Nazareth, Mensch werden ließ. Und dieser Jesus Christus, dieser redete nicht nur über die Liebe. Er hat sie erlebt und er hat sie gelebt. Er machte diese Liebe Gottes durch seine ganze Existenz erfahrbar für uns Menschen. Jesus hat diese Liebe zu den Menschen niemals verraten oder aufgegeben, bis zu seinem Lebensende am Kreuz nicht. Jesus war diese Liebe zu seinem Vater wichtiger als sein eigenes Leben. Und Gott in seiner Liebe bekannte sich zu seinem Sohn. Er hat ihn aufgeweckt von den Toten, er hat ihn aufgenommen in seine göttliche Seinsweise, von den Toten ins ewige Leben. Und jeder, der an diesen Jesus mit seiner Liebe zu seinem himmlischen Vater glaubt, jeder, der dieser Liebe Gottes vertraut, der geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. In dem wohnt und wirkt der Geist Gottes. Paulus formuliert es manchmal so: Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Das ist das Fundament, nämlich, dass die Liebe Gottes in uns ist. Ich komme zurück zu der Frage, wie unser Text zu verstehen ist. Also, was er aussagt, welches Anliegen er verfolgt. Paulus meint, die Kraftwirkungen Gottes bzw. die Gaben des Heiligen Geistes haben zwei Erscheinungsformen, zwei Wege, die ich schon genannt habe. Er sagt erstens die Gnadengaben, Kapitel 12, und zweitens die Liebe, den Weg der Liebe in Kapitel 13. Und er stellt fest, die Liebe aber geht noch über die Gnadengaben hinaus. Die Liebe Gottes toppt alles, überragt alles. Sie ist sogar noch größer als der Glaube und als die Hoffnung, wie wir in Vers 13 lesen. Aber, und das ist wichtig, die Liebe ist eben nicht unser Willensakt. Die Liebe ist nicht das Ergebnis unserer Anstrengung. Die Liebe ist eine Wirkung des Handelns Gottes. Wir können diese Liebe nur erstreben, so in Kapitel 12, Vers 31, indem wir uns dieser Liebe Gottes öffnen, indem wir von uns selber leer werden und uns füllen lassen von der Liebe Gottes. Wir müssen unsere Selbstverliebtheit aufgeben, damit Gott uns seine Liebe schenken kann. Gott bietet jedem Menschen seine Liebesbeziehung an. Wer sich auf diese Liebe einlässt und ihr vertraut, so wie Jesus es uns vorgelebt hat und gelehrt hat, wer sich dieser Liebe Gottes zuwendet und sein Herz dieser Liebe öffnet und ihr glaubt, für den will Gott ein liebender Vater sein. Gott geht es um diese seine Liebe zu uns Menschen. mit der uns aus unserer Selbstgerechtigkeit, aus unserer Selbstgefälligkeit, aus unserer Selbstverliebtheit, aus unserer Selbsterlösung, aber auch aus unserer Selbstverletzung befreien will. Wer nicht liebt, verletzt sich selber. Gott geht es um diese seine Liebe zu uns Menschen, durch die wir wieder zu unserer Bestimmung finden, so wie Gott uns in der Schöpfung gemeint hat, als Ebenbilder Gottes, als Geliebte Gottes und als Liebhaber Gottes und der Mitmenschen. Unsere Bestimmung, unser Auftrag ist es, Gott zu lieben und mit Gott zu lieben, und zwar seine Menschen, seine Welt. Aber das geht nur, wenn wir uns von Gott lieben lassen, wenn wir in einer Liebesbeziehung zu ihm leben. Wenn wir uns von dieser Liebe Gottes einnehmen lassen, wenn wir uns von ihr erfüllen und bestimmen lassen, damit wir lieben können. Gott lieben bedeutet, Gott als Gott voll und ganz anerkennen, sich ihm ganz und gar anvertrauen, mit ihm reden. Gott zu lieben bedeutet, auf ihn zu achten, auf ihn zu hören, unsere Antennen auf ihn hin ausrichten, erfahren wollen, was er will. Gott lieben bedeutet, mit ihm leben, in seiner Nähe sein wollen, bei ihm oft und gern verweilen wie bei einem Freund. Mit ihm liebend gern zusammen zu sein, für ihn da sein wollen. Gott lieben bedeutet, sich ihm zu erkennen geben, auch mit all unseren Schandflecken und all unseren dunklen Seiten. Und Gott immer mehr erkennen wollen, wie er uns liebt. Die Liebe soll und muss nichts, sondern die Liebe tut etwas und verhält sich so, weil es ihr ein tiefes inneres Bedürfnis ist. Wenn das innere Ergriffensein, die innere Haltung fehlt, kann man alles vergessen. Dann ist alles vergeblich. Wenn ich mich von Gott nicht lieben lasse, wenn diese Liebe Gottes zu uns Menschen mich nicht bestimmt und nicht ausfüllt, dann wären alle meine Versuche, diese Liebe zu leben, hohl und fade, unbrauchbar und unwirksam. Liebe lässt sich nicht machen. Liebe lässt sich nicht durch Leistung und nicht durch Anstrengung erreichen. Liebe lässt sich nicht erarbeiten, nicht verdienen. Sie lässt sich aber auch nicht erzwingen. Liebe ist ein Geschenk in Freiheit und Liebe gewährt Freiheit. Niemand wird von Gott gezwungen, dass er ihn liebt. Gott jagt auch niemanden Angst ein, um von ihm oder ihr geliebt zu werden. Angst ist das ganze Gegenteil von Liebe. Liebe bekommt ein Mensch aus freien Stücken geschenkt, und wer sich von Gott geliebt weiß, der kann auch lieben. Wer keine Liebe hat, hat weder Ausstrahlung noch Anziehung, da kann er dann machen, was er will. Da kann er evangelisieren, wie er will, da kann er missionieren, wie er will, da kann er im Weinberg des Herrn arbeiten, wie er will. Er ist nur ein tönendes Erz und eine gellende Zimbel. Ohne Liebe ist alles nichts, ganz und gar nichts. Ich kann nicht lieblos die Liebe Gottes verkünden. Aber wir sollen uns auch nichts vormachen, dass die Liebe ja ein so schönes und wohliges Thema ist. Und dass der liebe Gott ein so gutmütiger Opa ist, der nichts krumm nimmt und der nichts ernst meint. Wir sollten uns nicht täuschen. Liebe ist der höchste Grad der Verbindlichkeit. Und alles andere als Beliebigkeit. Und das ist auch bei Gott so. Wenn ich mich auf die Liebe einlasse, lasse ich mich auf Regeln ein. Und die tun höllisch weh, wenn ich gegen sie verstoße. Wenn ich gegen die Liebe handle, verletze ich nicht nur Gott, sondern auch mich selber. Und das umso mehr, je näher ich bei Gott stehe und je mehr ich von Gott weiß. So wunderschön Liebe sein kann, so schmerzlich kann sie auch sein, wenn ich sie verrate, wenn ich sie verleugne, wenn ich dagegen verstoße. Adam weiß das. Er ist aus dem Paradies vertrieben worden. Kain weiß das. Er war der erste Flüchtling auf der Welt. Mose weiß das. Er kam nicht ins gelobte Land. David weiß das. Sein Sohn starb. Jona weiß das. Er landete im Fisch und später in der sengenden Sonne. Judas weiß das. Er nimmt sich einen Strick. Petrus weiß das. Er geht hinaus und weint bitterlich. Und auch Paulus weiß das. Er verliert sein Augenlicht für eine Weile. Wer die Liebe, erst recht die Liebe zu Gott, auf die leichte Schulter nimmt, der hat von der Liebe nichts verstanden. Wer gegen die Liebe handelt, verliert den inneren Frieden und irrt unruhig in seinem eigenen Leben umher wie ein Fremder, der seinen Platz im Leben sucht und nicht findet. Dann hilft nur Umkehr. Das Bekennen meiner Eigenmächtigkeit, meiner Selbstverliebtheit und die Bitte um Vergebung bei Gott und bei Menschen. Verletzte Liebe muss wieder in Ordnung gebracht werden, um frei atmen zu können. Wer die Liebe Gottes als Freibrief versteht, wo er auf fromme Weise tun und lassen kann, was er will, der hat diese Liebe weder erfahren noch begriffen. Und wer die Vergebung Gottes nur dazu benutzt, um sein eigenes Ding weitermachen zu können, der benutzt Jesus Christus letztlich als Sündenbock, um auf sich selbst bezogen bleiben zu können. Thomas Merton hat mal so schön gesagt, das einzige Unglück des Menschen ist, Gott nicht zu lieben. Nur wer Gott liebt, wer sich von Gott lieben lässt, kann auch anfangen und immer wieder neu unseren Text für sein Leben durchzubuchstabieren. Zeile für Zeile und Stück für Stück. Die Liebe ist langmütig, gütig ist die Liebe. Sie ist nicht gierig, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht ihr eigenes, sie lässt sich nicht reizen, erbittern, sie rechnet das Böse nicht an, sie erfreut sich nicht über die Ungerechtigkeit aber sie freut sich mit an der Wahrheit. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles erduldet sie. Die Liebe hört niemals auf, sie vergeht niemals. Lasst uns ein paar Minuten still sein vor Gott, damit das, was wir gehört haben, auch in uns ankommt. Wir werden danach eine Gebetsgemeinschaft haben, wo Gott wir antworten können, und schließen dann unsere Gebete ab mit dem Vaterunser. Jetzt aber erstmal Stille vor Gott.